Ich freue mich sehr, dass wir miteinander diese zwei Sonntage machen können zum Thema Gemeindeleitung. Ich würde heute den ersten Teil machen, Gustavo nächste Woche der zweite Teil. Ich bin nächste Woche leider nicht da. Der Termin war einfach schon fest, da habe ich einen Gottesdienst in Schwenningen und in Oberbalding. Das geht leider nicht. Gemeindeleitung, der Humorist Wilhelm Busch, der hat es mal in Reimform gebracht. Seine Erfahrung hat er so beschrieben: Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab. So ein Amt bringt niemals Ehre, denn der Klatschsucht scharfe Schere schneidet boshaft dir schnippschnapp deine Ehre vielfach ab. Wie viel Mühe, Sorgen, Plagen, wie viel Ärger musst du tragen, gibst viel Geld aus, opferst Zeit und der Lohn Undankbarkeit. Selbst dein Ruf geht dir verloren, wirst beschmutzt vor Tür und Toren und es macht ihn oberfaul jedes ungewaschene Maul. Ohne Amt lebst du so friedlich und so ruhig, so gemütlich, du sparst Kraft und Geld und Zeit, wirst geachtet weit und breit. Drum so rate ich dir im Treuen, willst du Weib und Kinder freuen, soll dein Kopf dir nicht mehr brummen, lass das Amt doch andern dummen. So hat es Wilhelm Busch beschrieben. Bisschen drastisch, und mich freut es ungemein, dass in der Bibel ein total anderer Ton herrscht. Absolut. Der Paulus, der schreibt, wer eine Gemeinde leiten will, der ist bereit, eine schöne, eine große Aufgabe zu übernehmen. Einen kostbaren Dienst zu übernehmen. Also zum einen schon mal, wer sich danach drängt, zu Leitungsamt zu wahrnehmen, würden wir schon mal sagen, oh, da wollen wir eher ein bisschen bremsen. Nein, sagt der Paulus, das ist toll. Toll, wenn Leute hinein wollen in die Verantwortung. Und wenn sie das tun, dann geht es um was Kostbares, um was ganz, ganz Schönes. Also deswegen nicht mit bedenklichem Gesicht davon reden, oh, wie schwer das alles ist. Wobei der Paulus überhaupt keine Illusion hat. Er weiß das. Leiten hat immer auch mit Leiden zu tun. Klar, wenn man Verantwortung für andere trägt, hat das auch mit Tragen zu tun. Aber das Besondere ist, wir dürfen Mitverantwortung tragen für das, was Gott am Herzen liegt. Wir dürfen sich um die kümmern, die Gott wichtig sind. Und Gemeindeleitung darf dafür sorgen, dass Gemeinde nicht zum Kreuzfahrtschiff wird, sondern zum Rettungsboot bleibt, um neue dazuzukriegen und Menschen zu retten. Nur einen ganz, ganz kleinen Blick so in die Geschichte rein. Ich finde das so spannend. Paulus ist auf der Rückreise von der ersten Missionsreise. Das ist so etwa 3 Monate etwa, nachdem er dort war und an den verschiedenen Orten Gemeinde gegründet hat. Und auf der Rückreise, also 3-4 Monate später, werden überall in den neu gegründeten Gemeinden Leiter eingesetzt. Da heißt dann, sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn an, den sie gläubig geworden waren. Also, wir können sagen, Gemeindeleitung ist ein Strukturmoment für Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu braucht Leitung. Und jetzt machen wir uns das gleich schon mal bewusst, gell? Die man dann Älteste nennt, also das waren damals auf jeden Fall nicht die groß Erfahrenen in Sachen Glauben. Wenn sie gerade vor 3 Monaten zum Glauben gekommen waren, hatten sie noch keine große Karriere. Klar, das war Gründungssituation. Wir können von anderen Voraussetzungen ausgehen, aber so war das damals. Und dann schreibt der Paulus dem Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich es dir befohlen habe. Und dem Timotheus, seinem ganz engen Mitarbeiter, schreibt im 1. Timotheus 3, das schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Also, Gemeinde Jesu braucht Leitung. Menschen, die Verantwortung übernehmen unter Gott. Und wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir, das hat eine ganz, ganz lange Tradition. Das war schon im Alten Testament so. Da ist von den Hirten die Rede, in besonderer Weise im Buch Ezekiel, wo Gott davon spricht, dass er die Verantwortung für seine Herde Menschen übertragen hat. Aber die haben die Verantwortung nicht wahrgenommen. Ezekiel 34 redet Gott davon, wie das ist, wenn Leute nicht die Verantwortung wahrnehmen, die sie eigentlich haben. Wehen den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Also, ihr nehmt alles, was ihr holen könnt, aber ihr nehmt eure Verantwortung nicht wahr für die, die euch aufgetragen sind. Und dann, das finde ich so ganz, ganz stark, das Trauern Gottes. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. So haben damals Hirten ihre Hirtenaufgabe wahrgenommen. Und deswegen entzieht Gott ihre Aufgabe. Und das ist eigentlich ein großes Heilswort, Ezekiel 36, was dann heißt, dass Gott sich seiner Herde selber wieder annimmt. Dass er die Verantwortung wieder ganz allein übernimmt. Gott sagt, und das müsst ihr jetzt hören, vor dem Hintergrund, dass Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Gott sagt, ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Das geschieht in Jesus Christus. Er kommt in diese Welt und genau das ist die Hirtenaufgabe. Genau das. Verlorene suchen, Verirrte zurückbringen, Verwundete verbinden, Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Und jetzt geht Jesus wieder das Risiko ein und er überträgt Verantwortung für seine Gemeinde auf Menschen. Er nimmt Menschen in Verantwortung, lädt ihnen die Verantwortung für andere auf und macht ihnen deutlich, dass sie unter ihm führen sollen. Habt ihr das interessant gefunden? Im Kloster Gnadental bietet die Jesusbruderschaft Gnadentaler Schäferwochen an. Ich habe gedacht, boah, für alle, die mal anstehen, Gemeindeleiter zu werden, Gemeindeälteste zu werden, die müssten wir vielleicht da mal hinschicken. Ich finde die Kurzbeschreibung schon interessant. Unterwegs sein mit dem Schäfer, der 130-köpfige Schafherde und den Schäferhunden in der schönen Umgebung Gnadentals. Etwa 5 Stunden in der freien Natur, bei jeder Witterung erfordert Bereitschaft, sich auf ein einfaches Leben einzulassen. Also eine Woche Schäfer spielen, so über die Schulter gucken, wie die das machen, worauf es ankommt, worauf man aufpassen muss, eigentlich eine tolle Sache. Allerdings geht es in der Gemeinde Jesu jetzt nicht nur um eine Woche mal ein bisschen zugucken, sondern der Dienstauftrag im 1. Petrusbrief, und den wollen wir uns näher angucken, der heißt, weidet die Herde Gottes. Dienstauftrag, Dienstanweisung, 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 6. Als Mitälteste wende ich mich jetzt an euch Gemeindeältesten, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht aus Gewinnsucht, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herren in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirte erscheinen wird. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Petrus schreibt das. Und das darf man nicht übersehen. Petrus schreibt es. Martin Luther hat geschrieben, wenn er den Petrus malen würde, dann würde auf jedes Haar von dem Petrus schreiben, Vergebung der Sünden. Das hat den Petrus ausgemacht. Der Petrus, das war doch der mit der großen Klappe, wo dann auch so viel schiefgegangen ist. Aber dann, der es auch erlebt hat nach der Pleite der Verleugnung, wie Jesus mit ihm ganz persönlich unterwegs war. Und ihm dann dreimal diesen Auftrag gegeben hat, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer. Dreimal verleugnet, dreimal neu in Beschlag genommen. Also, da darf man nicht dran vorbeigehen. Hirten sind Leute, die um die Gnade Gottes wissen. Das macht sie zu Hirten. Das sind nicht die Überflieger, sondern das sind die Leute, die von der Gnade leben. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und als solcher ermahnt Petrus. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt von Ermahnung. Also das Wort Ermahnung ist bei mir nicht unter den positiven Worten abgespeichert, sondern eher so der erhobene Zeigefinger oder dem anderen den Rost runter tun oder sowas. Das hatte bei uns im Deutschen der Klang Ermahnung. Das Wort, das da steht, hat ein viel, viel breiteres Umfeld. Das kann heißen, jemand zu sich rufen, der Hilfe braucht. Jemand warnen, jemand ermutigen, jemand richtig fit machen. Also so müssen wir es verstehen. Petrus ermahnt die Ältesten, weidet die Herde Gottes. Interessant, der Petrus erscheint da jetzt nicht als der Oberguru, als der Vorgesetzte oder sowas, sondern er bezeichnet sich als Mitältester, als einer, der mit im selben Boot ist, der auch Verantwortung trägt und der um die Lasten weiß und was das heißt, wie es manchmal schwer werden kann und wie man ja auch über die eigenen Grenzen geht. Und er ist Zeuge, so sagt er. Zeuge, klar, Zeuge des Auferstandenen, aber Zeuge auch in dem Sinn, im Griechischen steht das Wort Martys, da kommt unser Wort Märtyrer her. Einer, der bereit ist, sein Leben dran zu geben, preiszugeben. Als solcher schreibt er. Interessanterweise, wenn er mal guckt, im ersten Petrusbrief durchliest, da werden die Ältesten nie als Hirten bezeichnet. Der Einzige, der als Hirte bezeichnet wird, ist Jesus, der Hirte und der Bischof eurer Seelen. Ich finde, das ist so eine tolle Formulierung, oder? Jesus, der Hirte und der Bischof unserer Seelen. Also der, der sich um uns ganz persönlich annimmt. Aber die Ältesten haben die Hirtenaufgabe. Weidet die Herde Gottes, so heißt es hier. Weidet die Herde Gottes. Ich las von einem Reiseführer in Israel, der voll Begeisterung den Leuten die Schönheit des Landes gezeigt hat und immer wieder versucht hat, auch so ein bisschen Hintergründe zu zeigen. Und dann sind sie durch die judäischen Berge gefahren und da hat er ihnen dann erzählt, die palästinensischen Hirten, die machen das so, dass sie immer vor der Herde hergehen. Also anders wie Cowboys, gell? Cowboys treiben die Herde vor sich her. Die Hirten in Israel gehen immer vor der Herde her. Und genau in dem Moment ist der Bus an einer kleinen Gruppe vorbeigefahren. Da hat einer mit dem Stock ein paar Schafe vor sich hergetrieben. Und die Gruppe, gell, die hat sofort reagiert und hat gleich darauf hingewiesen und so wie das Schüler tun, gell, wenn der Lehrer einen Fehler gemacht hat. Also jetzt, das müssen wir ausbaden. Guck mal da von wegen. Und der Führer hat gleich anhalten lassen, ist ausgestiegen und ist da übers Feld gerannt zu dem Hirten und hat mit ihm debattiert. Und nach kurzer Zeit ist er lachend zurückgekommen und hat gesagt, ja, ich habe jetzt mit dem Mann gesprochen. Das war nicht der Hirte, das war der Metzger. Versteht ihr? Der Metzger, ja, das kann sein. Der treibt die Herde vor sich her. Der Hirte nicht. Von Jesus ist das so schön beschrieben. Er führt und leitet, schützt und begleitet. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also, das ist die Aufgabe, die Hirten, weidet die Herde Gottes. Nicht treibt die Herde Gottes, weidet, sorgt dafür, indem ihr vorangeht. Da ist jetzt nicht das Bild des Schwäbischen Alb. Ihr habt ja auch noch viele Hirten und Schafherden. Sondern da ist das Bild des Hirten in Israel. Fast kein Gras, ganz schnell abgefressen. Und jetzt muss der Hirte vorangehen und gucken, wo gibt's wieder was zu beißen für meine Herde. Eine anstrengende Aufgabe. Frische Weide suchen. Das ist Hirtenaufgabe. Gemeinde Jesu braucht gutes Futter. Angemessenes Futter. Also ich liebe Schnitzel, Pommes und Salat. Für einen Säugling und für ein Kleinkind ist das nicht angemessen. Die brauchen andere Nahrung. Darauf müssen die Hirten achten. Gucken, dass alle genug haben, dass niemand Mangel hat. Aber ich will mal so sagen, auch dass niemand sich fromm überfrisst. Das gibt es ja auch, so fromme Bäuchlein, wo man alles weiß, aber im Leben sich nichts zeigt. Auf den Einzelnen achten und dass keiner zurückbleibt. Am schönsten ist wahrscheinlich ausgedrückt in dieser Geschichte vom David, wie er dem Saul damals erzählt, ja, wie er einem Bären, der in die Herde eingefallen war, das Schaf wieder streitig macht und wie er sich mit einem Löwen anlegt, der in die Herde eingebrochen ist. Schutz, das gehört dazu. Und dabei sein. Interessant. Bei der ganzen Hirtenaufgabe, was beschrieben ist im Neuen Testament, ist eins am allerklarsten, am allerdeutlichsten und am allerausführlichsten, was die Hirten tun sollen. Nämlich sich um Kranke kümmern und für Kranke beten. Nicht keine andere Aufgabe der Hirten ist so ausführlich beschrieben. Das ist Hirtenaufgabe, die Schwachen im Blick haben und dafür zu sorgen, dass die Herde rausgeht aus dem Pferch. Also eine der vorrangigen Aufgaben ist natürlich schon, dass wir die Herde auch sammeln, gell? Deswegen machen wir hier Gottesdienste. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass Jesus gesagt hat, dass seine Herde raus muss aus der Welt. Raus muss aus dem frommen Dinger. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Herde Jesu, die unter sich bleibt, fängt an mit der Zeit, sich gegenseitig zu beißen. Herde Jesu, die unter sich bleibt, die stinken sich gegenseitig. Das ist meine tiefe Erfahrung. Das ist so. Herde muss nach draußen. Herde muss die Verlorenen suchen. Unter die Wölfe. Hey, ihr Frauen, ihr kennt doch noch, oder? Der Fleischwolf. Fleischwolf. Das muss man im Kopf haben, wenn Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nein, Gemeinde Jesu muss raus. Nicht nur unter sich bleiben. Und ganz wichtig, und ich glaube, das entlastet dann auch die Hirten, jedes Gemeindeglied ist für sein geistliches Leben selber verantwortlich. Ich hatte es sehr beeindruckt, Willow Creek, diese Gemeinde in Amerika, die haben wirklich den Mut, immer wieder auch zu dem zu stehen, was schiefgelaufen ist. Das hat mich immer wieder beeindruckt. Und die hatten nachdem die Gemeinde vielleicht 25 Jahre bestand, hatten sie eine große Untersuchung gemacht. Und sie haben gesagt, ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Wir haben zu viel Verantwortung für unsere Leute übernommen. Wichtig ist, dass Menschen befähigt werden zu einem Leben der Hingabe und nicht nur betüttelt werden. Wir können für andere beten, aber wenn andere nicht mehr selber beten, werden sie keine Erhörungen erleben. Wir können für andere glauben, wenn sie nicht mehr glauben können. Aber wer nicht mehr selber glaubt, macht keine Glaubenserfahrung. Wir können anderen gelebte Gemeinschaft anbieten. Aber wer nicht bereit ist, Anteil zu geben und Anteil zu nehmen, wird nicht erfahren, was das für ein Geschenk ist, von anderen getragen und gehalten zu sein. Wir können andere ermutigen zum Bibellesen, Bibellesehilfen geben. Aber wer nicht mehr Bibel liest, ganz offen und ehrlich, der wird keine neuen Entdeckungen mit Gott machen. Weil die Aussagen aus zweiter Hand, so gut die sind in unseren Predigten, die können das nicht beinhalten, wenn Gott so ganz persönlich durch sein Wort zu uns reden will. Wir können andere im geistlichen Kampf unterstützen, aber wir können nicht den geistlichen Kampf der anderen führen. Wir können einander in Versuchung beistehen, aber wir können uns nicht in den Versuchungen der anderen bewähren. Wir können nicht für andere die Prüfung machen. Wir können nicht für andere geduldig sein. Wir können nicht für andere durchs dunkle Tal gehen. Da ist jeder selber verantwortlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Oberhirten haben, der sich um unsere Seelen kümmert und der uns mit hineinnehmen will in den geistlichen Weg. Und jetzt sagen wir, Gemeindeleitung ist eine Gabe. Jetzt ist interessant, wenn man das unterschiedlich betont. Man kann sagen, es ist eine Gabe und man kann sagen, es ist eine Gabe. Und beides stimmt. Es ist eine Gabe und es ist eine Gabe. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. So hat es Petrus im Kapitel 4 schon beschrieben. Es ist interessant, wenn man dem mal nachgeht, es gibt ja so zwei entscheidende Stellen, wo es um Gaben geht, 1. Korinther 12 und Römer 12. Im 1. Korinther 12 ist es einfach so aufgeführt. Die Gabe der Heilung, des Hilfdienste tun und der Leitung. So, einfach nur so nebeneinander gestellt. Im Römerbrief ist es ausführlicher gesagt, da heißt es dann, eine weitere Begabung ist die Befähigung zur Seelsorge, die sich in der seelsorglichen Begleitung ausdrückt. Wenn jemand seinen Besitz mit anderen teilt, soll er das tun, ohne großes Aufhebens davon zu machen. Wer eine Leitungsaufgabe hat, soll sich ihr von ganzem Herzen widmen. Wer anderen durch praktische Hilfe die Barmherzigkeit Gottes nahebringt, der soll das in großer Fröhlichkeit tun. Also ich fand es so spannend, gell? Die Leitungsaufgabe einfach eingereiht unter viele anderen Gaben. Das ist jetzt nicht höher, niedriger oder sonst was, sondern eine Gabe, die nötig ist, damit Gemeinde Jesu Gestalt gewinnt. Und dann wird erzählt, wie dieses Weiden aussehen soll. Drei Gegensatzpaare. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Nicht mit falschen Motiven, sondern mit ganzem Einsatz. Nicht herrschend, sondern als Vorbild. Das erste also nicht gezwungenermaßen, sondern mit williger Hingabe. Ihr tut euren Dienst in der Gemeinde freiwillig, aus innerem Antrieb, niemand zwingt euch dazu. So soll das sein. Also nicht zum Amt überreden, nicht zum Amt drängen. Ich fand das so interessant, dass der Petrus das so besonders betont, das freiwillig sich hingeben. Und wenn wir in die Bibel reingucken, dann ist es wirklich eine Linie, die wir da sehen können. Schon im 5. Buch Mose, wo davon die Rede ist, dass es darum geht, mit Freuden Gott zu dienen. Freiwillig und mit Freuden dran zu gehen. Im Blick auf das Geben ist es beschrieben, gell? Jeder soll so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, geben. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist ein Grundprinzip Gottes. Nicht aus Zwang, nicht gedrängt, sondern Gott legt es aufs Herz. Gott macht bereit. Gott schiebt an. Das gilt auch für die Leitung. Und nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern mit leidenschaftlichem Einsatz. Da geht es jetzt um das Motiv. Scheinbar war es damals so, dass es auch finanzielle Vorteile hatte, Gemeindeleiter zu sein. Ja, das ist bei uns nun definitiv nicht der Fall. Haben Sie was aus der Gemeindekasse gekriegt? Haben Sie besondere Gaben von Gemeindegliedern bekommen? Wir wissen das gar nicht richtig, aber klar ist, es geht nicht um die falschen Motive. Wahre Hirten tun ihren Dienst nicht, weil sie was davon haben wollen, sondern aus Liebe. Ich weiß noch gut, bei uns daheim in unserem Dorf war es früher ein Ehrenposten, Kirchengemeinderat zu sein. Also wer was auf sich gehalten hat oder wer einen Laden gehabt oder sowas, der hat geguckt, dass er Kirchengemeinderat wird. Das waren Ehrenposten. Heute ist das auch nicht mehr so. Oder Familienclan. Es war eine Ehre. Aus der Familie muss auch einer in der Leitung sein. Es gibt unterschiedliche Aspekte, die einem dazu drängen. Petrus sagt, kein selbstsüchtiger Dienst, sondern aus Leidenschaft für das, was Gott am Herzen liegt, für die Herde Gottes. Und nicht herabherrschend, so müssen wir es eigentlich übersetzen, über die ihm Anvertrauten, sondern als Vorbilder der Herde. Wo Gott uns andere anvertraut, da dürfen wir die nie als Eigentum betrachten. Ich muss so sagen, ich freue mich immer, wenn Leute so ein bisschen auch mit leuchtenden Augen von ihrer Gemeinde reden. Weil das zeigt was von Identifikation. Wenn Leute sagen, in meiner Gemeinde. Ich liebe das. Allerdings müssen wir uns immer bewusst machen, meine Gemeinde nicht im Besitzverhältnis. Es ist nie unsere Gemeinde. Es ist Gottes Herde. Sie gehört ihm, ihm ganz allein. Hirtendienst soll deswegen nicht von oben herab geschehen, nicht im Dirigieren, sondern in dem, dass wir dienen. Selber sich zum Vorbild geben, nicht herrschen, sondern anleiten zum Dienst. Nicht führen durch Befehle, sondern anleiten durch das Vorleben. Das ist das Leiterschaftsprinzip, das wir im Neuen Testament haben. Bei der Bundeswehr gibt es das auch. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Bundeswehr war. Führen durch Vorbild. Das ist so einer der Slogan gewesen. Führen durch Vorbild. Also mit gutem Beispiel voranschreiten. Nichts von anderen verlangen, was man nicht selber tun würde. Guter und hilfreicher Art Rat. Und alle, die von euch kleine Kinder haben, die wissen das doch auch. Du musst ihnen nichts sagen. Sie tun sowieso das, was sie von uns sehen. Das ist doch das Erschreckende. Da kannst du dir den Mund fusselig reden. Die gucken, was sie bei dir sehen, und sie übertragen es eins zu eins. Ernüchternd manchmal, aber auch schön. Vorbild sein zu dürfen, mitnehmen zu dürfen auf einen guten Weg. Und das Interessante, alle diese drei Punkte kann man bei Jesus sehen. Bei ihm, dem Erzhirten, wie der Petrus das schreibt, oder dem Oberhirten. Er handelt nicht gezwungen, sondern freiwillig. Gell, ihr habt es im Ohr. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er macht's freiwillig. Er herrscht nicht, sondern er dient. Ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Er wirkt durch sein Vorbild und nicht durch Gewalt, bis dahin, dass er seinen Jüngern die stinkenden Füße wäscht. Und dann sagt, Jungs, gell, jetzt wisst ihr, was zu tun ist, oder? Ich habe es euch gezeigt, jetzt ran an die Arbeit. Und jetzt ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, für mich persönlich das Wichtigste, was ich im Blick auf Leiten gelernt habe. Leiten kann nur der, der von der Gnade lebt. Leiden kann nur der, der von der Gnade lebt. Weil wenn du Verantwortung hast, machst du Fehler. Du machst Fehler, wenn du entscheidest und wenn du nicht entscheidest. Du machst Fehler, wenn du was sagst und wenn du nichts sagst. Ja, das ist oft so. Das macht oft die Last des Leidens auch aus. Und du kannst manchmal auch gar nicht alles erklären. Nur wer von der Gnade lebt, kann Leiter sein. Leiter werden schuldig. Und das Große, für mich das wirklich Entscheidende ist, der Erzhirte, der Oberhirte, Jesus, das ist doch auch der Hirte für die Hirten. Und in dem Maß, wie sie sich von ihm dienen lassen, können sie dann auch für andere dienen. Kirchenvater Augustin hat es mal, ich finde, grandios zusammengefasst. Er hat gesagt, was die Aufgaben der Hirten sind: Unruhestifter zurechtweisen, Kleinmütige trösten, sich der Schwachen annehmen, Gegner widerlegen, Ungebildete lehren, Träge wachrütteln, Händelsüchtige zurückhalten, Eingebildeten den rechten Platz anweisen, Armen helfen, Unterdrückte befreien, Gute ermutigen, Böse ertragen und ach, alle lieben. Ja, genau. Bah, das Letzte, das ist so was wie so ein Seufzer, oder? Ja, ja, aber das ist Gemeinde Jesu. Das sind wir. So unterschiedlich. Und ach, alle lieben. Jetzt kommen wir gleich zum Schluss. Der Petrus macht deutlich, und ihr als Älteste, ihr kommt dabei nicht zu kurz. Habt ihr es nur im Ohr, Wilhelm Busch am Anfang? Lass es sein. Du bist der Dumme dabei. Nein, nein, sagt der Petrus, du bist nicht der Dumme dabei. Ihr werdet den unverweltlichen Siegeskranz ererben. Gott wird euch reich beschenken, ja? Unverweltlich. Also nicht nur ein Blumenstrauß bei der Verabschiedung oder ein Geschenkkorb bei der Verabschiedung, was gleich aufgegessen ist oder die Blumen schnell wieder verwelkt sind. Einen unverweltlichen Siegespreis. Gott lohnt Treue. Ja, so ist er. Jetzt versuchen wir es zusammenzufassen. Ich denke, der Text, der will uns erstmal dankbar machen für unsere Leiter. Dankbar für den Dienst, den sie tun, für die Hingabe, die sie leben, für das Vorbild, das sie geben. Und dann, wenn es ja auch darum geht, jetzt als Gemeinde weiter Schritte zu tun, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich würde es euch sehr, sehr gern anbefehlen, auch für die nächste Zeit dafür zu beten, dass Gott, der Erzhirte, hier Menschen bereit macht, freiwillig Verantwortung zu übernehmen. Das wird nötig sein, dass Gott Herzen bewegt. Und ich würde es euch gerne noch mitgeben, dass wir auf unser eigenes geistliches Leben achten. Da wird wahrscheinlich Gustavo nächstes Mal was auch drüber sagen. Ja, das Interessante ist, dass bei den Hirten das Erste, was ihnen gesagt ist, ist: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Pass auf dich selber auf. Und das muss jedem Gemeindeglied gesagt werden. Pass auf dich selber auf dein geistliches Leben, dass du wachsen kannst. Und dann heißt desgleichen, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut, gell? Demut, das ist alles andere als Laschheit. Demut, das ist in der Bibel der Mut zu dienen. Demut, das ist der Mut zu lieben, trotzdem zu lieben. Demut, das ist der Mut zu vergeben und die Hand hinzuhalten. Nochmal neu. Den Demütigen gibt er Gnade. Was für eine tolle Aussage am Schluss. Den Demütigen gibt er Gnade. Denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Denen, die die Hände nach ihm ausstrecken. Denen, die sich nach Gnade sehnen. Den Demütigen gibt er Gnade. Gott sei Dank. Wir wollen noch beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass du der gute Hirte bist. Dass du der große Bischof unserer Seelen bist. Und dass du dich um uns sorgst. Wir ehren dich und beten dich darüber an. Danken dir, dass du in deiner Gemeinde Menschen in die Verantwortung stellst, Gaben gibst, ganz unterschiedlicher Art. Auch die Gabe der Leitung. Und so bitten wir dich drum, dass du das auch hier schenkst. Menschen, die bereit sind, sich dieser Verantwortung zu stellen. Und wir loben dich drüber, dass du selber deine Gemeinde baust, dass es deine Herde ist und dass du die letzte Verantwortung trägst. Und danke, dass wir dazugehören dürfen. Und so wollen wir uns dir ausstrecken, mit Demut, dem Mut, die Hände auszustrecken nach dir, nach deiner Gnade und nach deinem Erbarmen. Amen.